Wie du dein Vermögen vor fremdem Zugriff und vor Insolvenz schützt.
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Herzlich willkommen in der nächsten Wegebedarf-Folge. Manchmal ist es ja so, dass man ungewollt in Krisen gerät. Und dann ist es ganz gut, wenn man nicht mit seinem persönlichen Vermögen als Unternehmer, als Geschäftsführer haftet, sondern frühzeitig die Risiken erkennt und schlauerweise so eliminiert, dass man zum einen die beherrscht, zum anderen Wege aus der Krise findet und zum dritten auch noch nicht mit seinem privaten Vermögen in der Haftung ist. Und genau dazu haben wir heute gleich zwei hochspezialisierte Gäste. Wir haben einmal den Professor Christian Giesen, der VWL und Finanzwesen lehrt, doziert. Und wir haben den Elmar Spitz, der als Softwareentwickler sich mit dem Thema unternehmerische Risiken schon lange auseinandersetzt und schlauerweise eine passende Software dazu geschrieben hat. Wie kriegt man denn die Risiken in den Griff? Also erstmal herzlich willkommen, Christian, und herzlich willkommen, Elmar, heute hier im Wegebedarf-Podcast.
Hallo, Ulrich.
Danke. Hallo, hallo.
Wir stürzen mal gleich rein. Ich frage mal unseren Professor, er weiß ja, wie das geht. Der doziert das ja den ganzen Tag. Als Unternehmer glauben wir seien ja quasi so ungefähr wie in der Nibelungensage Siegfried schier unverletzlich mit strahlender Rüstung und unsterblich und unverletzlich, außer vielleicht dieser einen Stelle an der Schulter. Die ist ja dann ganz zur Not letal, wenn da einer seinen Speer reinwirft. Wenn wir mal in Bildern bleiben. Christian, wo und wie sind denn die wirklich letalen Risiken, wo muss man als Unternehmer extrem aufpassen, wenn man mal über Risiken redet?
Ja, man könnte jetzt natürlich über mehrere einzelne Risikoarten reden. Wir könnten hier über das operationelle Risiko reden, über strategische Risiken. Wir könnten über Wechselkursveränderungen reden oder über sonstige. Aber ich glaube, das lenkt eigentlich etwas vom Kern ab. Ich glaube, das Wesentliche, über das wir reden sollten, das ist die größte Gefahr für die Geschäftsführung einer jeden Kapitalgesellschaft, insbesondere jetzt hier GmbH, ist, dass man eine Krise nicht erkennt. Wenn man nämlich eine Krise nämlich nicht erkennt, dann kann die nämlich fortschreiten und kann ihr komplettes Vernichtungspotenzial ausüben. Und was wir in der Praxis eigentlich sehr häufig sehen, ist, dass die Geschäftsführung das Gefühl hat, von einer Krise überrascht worden zu sein. Und dass sie dann, wenn sie tiefer die Krise analysieren, dass sie dann merken, sie sind entweder kurz davor oder im schlimmsten Fall, was wirklich Horror ist, sogar schon in der Insolvenz drin. Ja, das ist genau der Punkt. Und das ist so auch quasi meine Aufgabe geworden. Das ist das, worauf ich mich spezialisiert habe. Habe dazu auch ein Buch geschrieben, Krisenfrüherkennung für Unternehmen. Dass man der Geschäftsführung einer von Kapitalgesellschaften, gerne natürlich auch von Personengesellschaften, das ist da vielleicht sogar noch wichtiger, aber da können wir später noch drüber reden, dass man denen die Hilfsmittel mit an die Hand gibt, wie die Krisen frühzeitig erkennen können, damit sie es beispielsweise früher merken als die eigene Hausbank.
Ja. Das ist ja sehr schön auf den Punkt gebracht und den Link zum Buch sollte man auf jeden Fall in die Shownotes packen. Krisenfrüherkennung hört sich gut an. Und ich glaube, dass tatsächlich zur Überraschung, eigentlich haben wir es ja gar nicht gesehen oder nicht geahnt und trotzdem schießt es uns auf den Schlag zwei Knie weg. Und da haben wir ja für heute auch das Spezialthema Staruk und Co. Da gibt es ja ganz viele Themen drumherum. Zum einen natürlich zu sagen, ja, Staruk ist super gut, kommt man schnell aus der Krise, wenn man mal eine hat. Und das andere ist natürlich Staruk, oh Gott, Dann hafte ich ja mit meinem privaten Vermögen, tun wir aber eh schon. Wie sieht denn das so deine Betrachtung von Staruk? Bleiben wir mal bei dem Positiven. Wofür ist das ziemlich geiles Tool?
Ja, also was man sagen muss, Staruk an sich selber, das ist ja ein sehr langer Gesetzestext. Ne? Und der eigentliche Kern von Staruk ist ja der, ich nenne das ganz gerne Insolvenz Light, aber man darf es ja nicht Insolvenz nennen. Ja? So ein vorinsolvenzlicher Restrukturierungsrahmen. Der ist toll. Der liefert wirklich Unternehmen eine neue Werkzeugkiste, mit der man sich selber sanieren, Schrägstrich, restrukturieren kann. Das Problem bei dieser neuen tollen Toolbox ist halt nur, man darf noch nicht de facto in der Insolvenz drin sein. Oder auch de jure. Man darf halt einfach nicht drin sein.
Nee,
Und
man muss vorher.
ja.
Also sobald der Insolvenz da habe ich dann eingetreten, ist es ja rum.
Vollkommen richtig. Ja. Und der Gesetzgeber weiß das jetzt auch. Der sagt sich nämlich, ja, dann werden aber sehr wenige Unternehmen werden von dieser neuen Toolbox Gebrauch machen, denn die meisten merken das ja gar nicht, dass sie in die Krise reinrutschen. Und daher gibt es den Paragraph 1 von diesem Gesetz. Und der schreibt, jeder Kapitalgesellschaft, dazu gehört auch die GmbH und Co. KG, jeder Kapitalgesellschaft vor, dass die Geschäftsführung ja gesagt, dass die eine Krisenfrüherkennung implementieren müssen.
Genau, seit 1.1. wann war es? 22, 22?
23, ja. Und das
21. Und
Traurige ist,
das Gesetz heißt ja ausgesprochen, war das richtig, das Stabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz?
genau, das ist das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen. Vollkommen richtig.
Ah, so der richtige Name, ja, okay. Kennt ja zu Plattdeutsch keine Sau.
So ist es.
So ist es, und deswegen rennen 98% aufwärts der Unternehmer weiterhin in die Insolvenzfalle, und ihr Vermögen ist zu 100%, wenn man in der Insolvenz ist, in der Regel weg. Das ist
Ja.
umverteilt an andere Menschen, die sich die Taschen voll gemacht haben. Und es wäre unnötig, wenn wir, jetzt zitiere ich mal, die Krise früh genug erahnt, erkannt und gekämpft hätten.
Ja. Genau, das ist der Punkt. Ich meine, ich will jetzt hier nicht mit Gesetzen um mich herumschmeißen, ne? Aber es ist der
Das ist
43
unsexy.
GmbH-Gesetz, ne? Das ist die Sorgfaltspflicht der Geschäftsführung. Und ein Bekannter von mir, der ist Insolvenzverwalter und der sagt eigentlich immer das Gleiche. Wenn ein Unternehmen in einer Krise in die Insolvenz reinkommt, dann ist typischerweise, kann die Geschäftsführung auch zeitnah Privatinsolvenz anmelden. Denn man hat immer irgendwelche Fehler gemacht. Man kann an jeder Stelle, überall kann man einem vorwerfen, da hast du deine Sorgfaltspflicht nicht perfekt erfüllt. Und dann diese juristischen Prozesse, die sich dann auch daran anschließen. Ja. Also ich meine, wir hatten ja gerade darüber geredet, auch über deinen Podcast hier, ne? Es soll der Geschäftsführung das Leben einfacher machen. Ne? Das geht in die Richtung. Dass man sich diese Sorgen, dass man sich diese sparen kann und dass man damit einfach auch einfach in der Geschäftsführung ein schöneres Leben hat und sich darum, ja, sage ich mal, nachts jetzt nicht schlaflos im Bett
Ja,
liegt.
das sind nicht unsere Lieblingstätigkeiten, weil eigentlich wollen wir ja unsere Geschäfte machen, für die wir angetreten sind, und uns nicht mit dem, Anführungszeichen, despektierlich gesagt, Kram drumherum beschäftigen. Aber wenn
Ja.
wir das nicht tun, und dann ist alles weg. Weil
Ja.
Folge ist ja tatsächlich, wenn man in unserer Insolvenz ist, ist ja das Privatvermögen in der Regel, hast du ja schon gesagt, auch weg. Also wenn immer komplett Verlust, und dann 30, 40, 50 Jahre krumgebuckelt zu haben für einen Fehler, den man ganz zur Not auch nicht mal selber gemacht hat,
Ja.
dann ist es echt übel. Deswegen.
Ja, vor allen Dingen auch, wenn ich da ganz kurz noch einhaken darf, vor allen Dingen auch dann, wenn man nämlich dann in die Privatinsolvenz geht als Geschäftsführer, man aber für manche Posten keine Restschuldbefreiung bekommt.
Oh.
Finanzamt zum Beispiel. Ja, das sind dann halt Sachen, die schmerzen dann wirklich enorm. Ja, und dann steht man auch nicht so schnell davon auf. Ja. Und vor allen Dingen
Nee.
dieses Thema Insolvenzverschleppung, das kann ja sogar Gefängnisstrafen nach sich ziehen. Ne?
Durchaus. Deswegen gehen wir mal einen Schritt zurück zu dem Thema Staruk. Der wilde Begriff, den kaum jemand kennt, der aber fast ein, würde man sagen, fast eine Geheimwaffe ist, wenn man ihn kennt. Du hattest ja schön gesagt, man muss es anmelden oder man kann es nutzen, bevor man in den Tatbestand der Insolvenz rutscht. Und wenn, dann hat man halt auch, ist es richtig, in 3 Monaten eigentlich eine sehr schnell beschleunigte Entschuldung, eine Neustrukturierung, eine Neuaufstellung, die ganz zur Not auch ganz viel Kohle ins Unternehmen spielt. Wie funktioniert denn Staruk, wenn man es richtig anwendet?
Also dieser neue Werkzeugkoffer, der funktioniert im Endeffekt so, dass man das anmeldet und dann hat man die Möglichkeit, ohne dass das Gericht stark eingebunden ist, dass man quasi mit den Gläubigern in Verhandlungen geht. Und dass man dann mit den Gläubigern darüber redet, wie man jetzt die Probleme, die das Unternehmen jetzt gerade hat, wie man die beseitigt. Typischerweise geht es dann in diese Richtung, dass die Gläubiger, dass die auf einen Teil von ihrer Forderung verzichten. Also typischerweise wie bei einer Insolvenz auch. Jetzt ist es nur so, dass es natürlich sein kann, dass sich einzelne Personen dagegen sträuben. In der Insolvenz nennt man das dann den Akkordstörer. Und bei diesem Starrung, okay. Und bei diesem Starrung ist es jetzt so, dass obwohl das Gericht nicht wirklich eingebunden ist, können trotzdem einzelne Gläubiger durch gerichtliche Anordnung dazu verpflichtet werden, auf einen Teil von ihrer Forderung zu verzichten.
Ja. Im das Endeffekt hört sich sehr charmant an.
Ja.
Also jetzt, wenn man sagt, man hat jetzt ein paar kleine Lieferanten, die irgendwie Kohle zu kriegen hätten oder ein paar größere und die großen Tickets sind ja oft Banken oder der Staat mit Corona-Hilfen oder anderen, sagen wir mal, langfristigen Verbindlichkeiten. Und wenn sich da einer sperrt, die einen haben 100.000 zu verlieren und die anderen eine Million und der mit der Million sperrt sich, wie funktioniert das dann?
Ja, also typischerweise werden die Gläubiger, die werden ja in einzelnen Gruppen eingeordnet, je nachdem. Mhm. Ob die jetzt noch, ob die nachrangige Forderungen haben oder normale Forderungen oder ob die noch irgendwelche Sicherheiten haben. Und dann innerhalb von diesen Gruppen muss ein Konsens gefunden werden, dass die zustimmen, dass die quasi auf einen Teil ihrer Forderungen drauf verzichten. Mhm. Und was man natürlich den Gläubigern, wie man denen das schmackhaft machen kann oder wie man die dazu überzeugt, dass sie freiwillig auf einen Teil von ihrer Forderung drauf verzichten, das ist quasi diese Idee, dass man denen sagt, unserem Unternehmen geht es jetzt gerade schlecht. Du bekommst von mir aus eigentlich noch 1 Million Euro. Wenn du jetzt auf, ich denke mir jetzt eine Zahl aus, wenn du jetzt auf 50% oder 40% deiner Forderung verzichtest, dann tut das natürlich weh, aber wir können weiterleben und müssen nicht in die Insolvenz gehen, denn wenn wir in die Insolvenz gehen würden im Konjunktiv, dann würdest du nicht 50-60% bekommen, sondern dann würdest du nämlich nur 20-30%, wenn überhaupt, bekommen. Ja. Sodass sie quasi freiwillig zustimmen, dass das Unternehmen dann überleben kann, ja, und dass damit dann auch diese Schulden besser bedient werden können. Dass es quasi für alle eine Win-Win-Situation ist. Auch wenn das natürlich die Gläubiger ganz am Anfang so nicht sehen, ja, weil sie auf einen Teil von ihrer Forderung verzichten.
Naja, ist ja auch klar. Lieber 50% von Apples wie 100% von nix. Ist ja auch eine gute Option oder der Spatz in der Hand und wie hieß es so schön. Also das kann man verhandeln, indem man die in passende Gruppen aufteilt und die Mehrheit der Gruppen dürfen dann bestimmen, was passiert. Und dann kann das Gericht sagen, obwohl du dich jetzt sperrst, liebe Bank oder lieber Staat, für Forderungen aus Corona zum Beispiel, haben wir jetzt nicht. Und wenn wir sie hätten, andersrum, wenn wir sie nicht bedienen könnten, wäre man platt. Dann hat uns die Überbrückungshilfe auch nichts geholfen. Ja. Deswegen bitte ausbuchen.
Ja, der Punkt ist halt nur der. Eigentlich ist das, ist dieses Starrug, dieser neue Werkzeugkoffer, das ist bisher eigentlich eher noch so, ich sage das jetzt mal vorsichtig, eher eine Phantomdiskussion. Es gibt einzelne Unternehmen, die haben das schon verwendet. Aber das, wie es eigentlich sein könnte, dass es flächendeckend vielen Unternehmen, angeschlagenen Unternehmen hilft, das sehen wir noch nicht so. Und das ist eigentlich paradox, denn wir sehen gerade, dass die Insolvenzen nach oben gehen, dass wir in einer Polykrisensituation sind, dass es den Unternehmen aus mehreren Gründen schlechter und schlechter geht, aber sie machen halt nicht Gebrauch davon. Weil sie dieses Starrug noch nicht benutzen können, weil sie halt die Krise nicht frühzeitig sehen. Und das ist halt vor allem deshalb komisch, denn ich sag mal, die Betriebswirtschaftslehre, die kümmert sich seit den 60er Jahren, kümmert die sich darum, wie man eine Krise frühzeitig erkennen kann. Und man hat auch herausgefunden, dass es klar abgrenzbare einzelne Phasen gibt. Ja, letzte ist dann die Liquiditätskrise, die dann in die Insolvenz mündet. Und das ist auch die Krise, die da jeder merkt, die Liquiditätskrise. Aber die Phasen davor, die werden nicht bemerkt. Häufig nicht.
Nennen wir die mal gerade ein, meine ich, jetzt hätte ich im Kopf, das wäre die Strategiekrise.
Mhm. Davor gelagert ist noch die sogenannte Stakeholder-Krise. Die wird nicht immer erwähnt, die wird vom IDW-S6, so heißt das, ne? wird die erwähnt. Das ist typischerweise der Beginn einer jeden Krise, die Stakeholder-Krise. Dann stimmt irgendetwas mit irgendwelchen Personengruppen nicht. Das können von mir aus die Kunden sein, die unzufrieden sind, die Mitarbeiter, die unzufrieden sind, die Besitzer des Unternehmens, die Eigenkapitalgeber, Eigenkapitalrendite unzufrieden sind oder aber natürlich auch die Geschäftsführung, dass die eventuell überfordert ist, ihren Aufgaben nicht mehr nachkommt, ihre Sorgfaltspflicht verletzt. Und direkt danach kommt dann die von dir schon genannte Strategiekrise.
Danach folgt, also dann Teil 2 wäre die Strategiekrise, dritter Part, den man erkennen könnte.
Ja, also in der Strategiekrise, da ist das Unternehmen dann nicht mehr optimal ausgerichtet und man sollte jetzt eingreifen. Danach kommt die Produktenabsatzkrise, folgt wird von der Erfolgskrise. Diese Produktabsatzkrise, das bedeutet einfach nur, die Umsätze gehen zurück. So ist die Definition davon. Aber das Unternehmen macht noch einen positiven Jahresüberschuss.
Kommt noch Gewinn raus und dann kommt die Ertragskrise.
Richtig. Und da ist er dann negativ.
Und dann kommt die Liquiditätskrise und dann kommt die Insolvenz. Ja. Irgendwo dazwischen hätten wir eingreifen können.
Genau, ja, optimalerweise wäre natürlich schön, wenn man schon in der Stakeholder-Krise der ersten Phase eingreift. Aber ja, so natürlich, je später man eingreift, desto schwieriger wird es. Und vor allen Dingen gerade ganz am Anfang, wenn noch so in der Stakeholder-Krise oder Strategiekrise, da kann man da mit ganz einfachen Maßnahmen kann man eingreifen, ja, die nicht wirklich wehtun. Wenn die Krise weiter fortgeschritten ist, so Ertragskrise oder Liquiditätskrise, dann kommen noch die harten Sachen. Ne? Leute entlassen, Sale-and-Lease-Back-Verfahren, ja, die Sachen, die wirklich wehtun und das Unternehmen auch nachhaltig belasten.
Ja, ich habe mal das Gerücht gehört, dass man über Starrung auch unliebsame Gesellschaften entfernen könnte.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Tatsächlich bin ich mir jetzt ganz sicher, auf welchem Weg das möglich ist. Ja. Denn ich konzentriere mich, vor allen Dingen konzentriere ich mich sehr stark auf dieses Thema Krisenfrüherkennung. Also der erste Paragraph von diesem Gesetz.
Das wäre jetzt möglicherweise eine gute Überleitung mal zu Elmar. Weil es ist ja gut, wenn man das im Kopf haben muss, zu sagen, ja, die gibt es, diese ganzen Krisen. Und die haben auch Phasen und noch besser wäre, wie beim Auto, haben wir ja so ein Armaturenbrett und da gibt es ja sowas wie ganz zur Not auch den Reifendruck, den man angezeigt kriegt, ganz zur Not auch haben wir ja schon immer den Tankstand und den Verbrauch und beim E-Auto die potenzielle Reichweite, wie weit komme ich denn noch, wenn ich weiter so fahre wie jetzt. Und wenn ich so eine Art Dashboard für mein Unternehmen hätte, dann könnte ich ja gucken, ich sollte jetzt an dem oder dem Part eingreifen. Elmar, wie funktioniert das?
Auf ein Wort.
Naja, also im Endeffekt funktioniert es eigentlich ganz einfach, beziehungsweise das war unser Ziel, eine möglichst einfache, verständliche, in dem Fall Software, Online-Software zu konzipieren, die wirklich von jedem Geschäftsführer auch genutzt werden kann, ohne dass man jetzt die wissenschaftlichen Weinen von Professor Giesen hier erreichen muss, um das komplexe Thema einfach runterzubrechen. Als wir Herrn Professor Giesen vor 2 Jahren kennengelernt haben, haben wir dann gesagt, okay, das Thema ist eigentlich super wichtig, aus den eben genannten Gründen. Und wir schauen mal, was wir da am Markt finden an Tools, an Toolboxen, weil wir sind ja Softwareentwickler, damit wir uns die Arbeit leichter machen können. Ja. Und haben dann irgendwann, also bis in die Schweiz rein, recherchiert und haben gemerkt, entweder kriegen wir sowas wie Excel. Wir brauchen nur 2, 3 kleine Funktionen, kaufen uns aber einen riesen Apparat hinten dran ein. Oder wir haben gar nichts, was DSGVO-konform ist und für, ich sag mal, deutsche Unternehmen passgenau konfiguriert werden kann. Und dann haben wir uns längere Zeit mit Professor Giesen, der ja auch ein toller, er ist ja an der Hochschule, also er kann dieses ganze Themengewirr, sag ich mal, entwirren und seinen Studenten rüberbringen. Und dann haben wir halt uns zusammengesetzt und haben gesagt, was brauchen wir denn, damit ein ganz normaler Geschäftsführer, der jetzt vielleicht kein Hochschulstudium absolviert hat, viele kommen ja aus fachspezifischen Bereichen und sind dann sozusagen, ich sage jetzt mal, der gute Handwerker, der dann am Ende eine große GmbH hat mit 40 Leuten, der hat halt in der Regel kein BWL und kein VWL und schon gar kein Risikostudium in irgendeiner Form besucht.
Ja, aber das beherrschen den ganzen Tag.
Genau, ja, aber
alle hätten wohl zu tun.
Natürlich, eben, ja. Aber genau diese Person mit Unterstützung dann vielleicht vom Steuerberater oder anderen Leuten muss das tun, weil wenn sie es nicht tut, ist das eben genannte droht dann vernichtend, ja, um es mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Und unser Ziel war halt, das möglichst schnell, preisgünstig, verstehbar und auch modern durchführbar, so dass man sagt, man kann in einem Videocall sich mit dem Steuerberater zusammen mal 2 Stunden hinsetzen, halbes Jahr in 6 Monaten und macht das Ding dann durch. Wir liegen auch preislich, sagen wir mal, um die zwischen 600 und 1000 Euro mit 2 Varianten. Die eine ist dann noch mit einem Excel-Toolset, wenn man es genauer wissen will. Das Ganze soll bitteschön mit Videos funktionieren, mit Fragen, mit einer Ampelauswertung, mit einem kleinen To-Do, also mit einem kleinen, wie man so schön sagt, Projektmanagement, so dass man auch noch kleine Aufgaben vergeben kann. Also sprich, der Herr Müller muss das und das tun, ich muss das und das tun.
Ah, okay.
Weil wir wollen ja den Unternehmen helfen. Ja, also wir wollen ja helfen, genau Prozesse zu etablieren, die eben die dazu führen, dass das Unternehmen überlebt. Ja, die nicht dazu führen, dass das Unternehmen untergeht. Und wie Professor Giesen ja schon gesagt hat, helfen manchmal ganz kleine Maßnahmen ganz am Anfang. Wenn jetzt zum Beispiel eine Überforderung stattfindet, was wir sehr häufig erleben, ja, weil die Gesetzesflut ist massiv, ja, die Regelungswut der Bürokratie ist gigantisch, ja, und da ich sehr viele Unternehmen betreue und berate, dann die sagen also häufig, mein Gott, ja, wenn da jetzt noch irgendwas kommt, da habe ich langsam keine Lust mehr drauf.
Ja, das verstehe ich
so. Und da wird dann wirklich weggeschoben, was scheinbar unwichtig ist.
Mhm.
Und genau das führt aber dummerweise in der Praxis dann genau zu ernsteren Problemen. Das ist quasi wie wenn ich, ich sag jetzt mal jahrelang Alkohol trinke und mache das immer mehr, dann habe ich irgendwann ein Problem. Ja, das ist ganz klar. Ja, so. Ja. Also unser Thema ist eben eine Krisenfrüherkennung möglichst auf niedrigem Niveau zu etablieren, alles andere von den Marktteilnehmern, von den Geschäftsführungen, ich sage jetzt mal fast schon intrinsisch abgelehnt wird. Ja, weil sie einfach keine Zeit haben. Sie sagen, sie wollen sich nicht damit beschäftigen. Typischerweise, ich habe da keinen Bock drauf. Es macht ja auch Angst ein Stück weit. Ja, also viele verdrängen auch die Situation. Ja, also man geht auch manchmal nicht gerne zur Voruntersuchung zum Arzt, weil man da sagt, oh, da könnte ich vielleicht irgendwas erfahren, was vielleicht nicht so toll ist. Und auch das ist so eine ganz heftige psychologische Falle, die wir versuchen, eben mit einer möglichst einfachen Durchführung, die nicht Angst macht, sondern wo es wirklich erstmal nur darum geht, die Mechanismen, den Werkzeugkoffer zu begreifen und um danach dann festzustellen, hoppala, der Besuch beim Zahnarzt, ja, war ja gar nicht so schlimm, der hat ja gar nicht gebohrt.
Ja, ja, das kann ich völlig verstehen. Das Thema Früherkennung, nochmal Frage an den Christian. Ich glaube, das ist ja in Starock so geregelt, dass wir offiziell 36 Monate vorab, also im Voraus, diese Risiken einschätzen und einen Plan B definieren müssten, wenn es denn eintritt, damit, wenn denn eine Insolvenz käme oder bevorsteht, ist 36 Monate rückwärts. Mhm. 36 Monate rückwärts auch nachweisen kann, dass ich das gemacht habe, um aus der privaten Haftung rauszukommen. Vielleicht sollte man den Punkt nochmal beleuchten.
Ja, genau. Also man sollte nachweisen können, dass man eine Krisenfrüherkennung implementiert hat. Das steht haargenau so, steht das im Gesetz drin. Der Gesetzgeber hatte sich da etwas, ja, wir kennen das ja so, ne? Ich will jetzt nicht sagen einfach gemacht, aber irgendwie schon, denn er hat nämlich nicht genau vorgeschrieben, wie man das macht. Das ist gerade das, wo wir aufklären wollen, wie man das machen kann. Und ich kann es tunlichst nur jedem Geschäftsführer empfehlen, sich genau jetzt darum zu kümmern, diese Krisenfrüherkennung nachweislich zu implementieren, damit man nämlich später sich nicht vorwerfen lassen muss, dass man sich nicht darum gekümmert hat und dass man die Krise nicht frühzeitig gesehen hat. Das Ziel ist jetzt natürlich eigentlich nicht, also im Sinne des Unternehmens, dass die Geschäftsführung vorweisen kann, dass man sich darum gekümmert hat, sondern das Eigentliche, was im Hintergrund steht, ist, dass man wirklich weiß, wie man eine Krise frühzeitig erkennt und dass man sich auch wirklich darum kümmert. Und dann, ich meine, man muss ja sagen, in der Geschäftsführung, man verwaltet ja häufig, gerade bei Kapitalgesellschaften, fremdes Kapital. Und dass man das dann optimal schützt, indem man sagt, okay, wir sind jetzt hier in einer Krise drin, die habe ich jetzt gerade bemerkt und jetzt mache ich einfach etwas dagegen. Denn wenn man es einfach nur laufen lässt, dann kann man sich auch fragen, ob es moralisch nicht sogar angebracht ist, dass die Geschäftsführung, die jetzt hier massive Sorgfaltspflichtverletzungen hinter sich hat, ob die dann tatsächlich, ob es nicht angebracht ist, dass die auch dafür haften, für ihre Fehler der Vergangenheit.
Ja, das haben wir ja hier im Podcast höchstwahrscheinlich, ich kenne die ja nicht alle, aber ein paar Hörer kenne ich ja, das sind ja, ich sag mal, eher bodenständige von 1 bis 100 Leute, die meisten wahrscheinlich eher zwischen 10 und 20.
Genau.
Also ganz fleißige Schaffer.
Ja,
und
richtig.
Jetzt, manchen geht es ja so wie mir. Faulheit denkt scharf. Wir wollen ja mit möglichst wenig Aufwand auch was bewegen und Wirkung haben. Und du hattest gerade einen extrem wichtigen Punkt. Wenn wir das nur machen würden, um Save Your Ass zu spielen, damit wir für den Notfall safe sind, ist das ziemlich albern.
Richtig.
Und besser ist ja, weil wir ja selber in der Regel ja Gesellschafter, Geschäftsführer oder Co. zumindest mal mit unserem Vermögen dafür haften, sind wir ja der größte Gesellschafter. Und
richtig.
Wenn die Leute meinem Rat folgen, dann denke nicht wie der Geschäftsführer, sondern obwohl du keiner bist, denke wie ein Aufsichtsratsvorsitzender,
ja.
Dann vertrittst du ja ganz primär die Interessen der Kapitalgeber, also deine.
Ja.
Und wenn du so ein Stück weit neben deinem Laden stehst und sagst, wenn ich da von draußen drauf gucken würde, würde ich das ja von fremden Geschäftsführern verlangen.
Ja,
welche so. Risiken sehen wir? Was machen wir dagegen? Wie gehen wir frühzeitig dran und nicht später irgendwie an die Wand zu fahren? Wie schützen wir das Vermögen? Wie schützen wir die Arbeitsplätze? Und damit sind wir ja in der völlig egoistisch in der eigenen Interessensvertretung, wenn ich denke, wie ein Aufsichtsratsvorsitzender.
Richtig.
Ich habe das zwar im Rahmen mal so propagiert, mein Thema Ein-Tage-Woche, weil die viel zu viel selber machen, aber beim Thema Risiko ist es ja das Gleiche. Und wenn ich dann, weil ich das gemacht habe, nicht in die Haftung komme, ist das ja ein wohlwollender Nebeneffekt, der
ja.
möglicherweise einen gigantomanischen Unterschied in der weiteren Lebensführung hat, mit oder ohne Pleite, ist es, also 180 Grad ist dann keine Zahl.
Ja.
Eigentlich ist es ja, wenn wir das richtig machen, sehr vorausschauend für unsere Lebensqualität zu sagen, ich muss gar nicht in Krisen laufen, weil wenn ich die früher erkenne, habe ich ja weniger Stress, wie wenn ich später es eingreife.
Richtig, und da sprichst
also,
du einen extrem wichtigen.
Ich mache Beispiel eben mit dem Arzt, wenn ich jetzt frühzeitig merke, da kann ich noch irgendwas wegschnippeln, bevor ich dann große
ja.
Teile meines Organismus verliere, jetzt mal
ja.
krass
ja.
gesprochen.
Ja, da hast du jetzt sogar zwei sehr wichtige Punkte angesprochen. Ne? Diese Krisenfrüherkennung, diese Pflicht, die wird ja nur für Kapitalgesellschaften vorgeschrieben, nicht für Personengesellschaften. Denn der Gesetzgeber denkt sich, es wäre ziemlich albern, wenn ich Privathaftung der Geschäftsführung einführen würde bei Personengesellschaften. Ich meine, wenn jemand gleichzeitig Eigentümer, Gesellschafter ist und in der Geschäftsführung, die vernichten ja ihr Kapital sofort, wenn sie keine Krisenfrüherkennung haben. Ich meine, dann müsste man sie ja sich selber verklagen. Und der zweite Punkt, was du gerade angesprochen hast, so versuche ich das auch gerne in meinen Vorträgen oder in meinen Vorlesungen rüberzubringen, warum Krisenfrüherkennung so wichtig ist. Da haben wir jetzt gerade hier schon die Analogie aufgemacht zu Krankheiten.
Produkthinweis.
Hey, lass mal gerade zwischendurch innehalten, so mitten im Podcast, einfach mal eine kurze Reflexion machen. Ich stelle da mal kurz drei Fragen. Nur einfach mal zum Reflektieren. Von 0 bis 100, erste Frage. Wie viel Erfüllung bringt dir dein Geschäft, dein Unternehmen, deine Firma gerade? Ganz ohne Nachdenken, wie ist die Zahl? Einfach aus dem Gefühl. Zweite Frage. Von 0 bis 100, wie viel zeitliche Freiheit hast du gerade? Cool. Wie ist die Zahl? Einfach aus dem Gefühl. Dritte Frage. Von 0 bis 100, wie viel finanzielle Freiheit hast du gerade? Wie ist die Zahl? Cool. Was machst du gerade? Leben am Limit oder Leben im Sein? Wo ist dein aktueller Engpass? Wenn du magst, nur als Idee, was können wir dir mit auf den Weg geben, wenn die Zahlen jetzt irgendwo nicht so sind, wie du sie eigentlich wunschgemäß gehabt hättest? Da müsste ja eigentlich 3x100 stehen. Die wird es in der Regel nicht sein. Also, Idee ist, im Oktober gehen wir zusammen mit dem Citizen Circle 2 Wochen lang auf eine Workation in der Toskana. Haben wir uns ein Dorf, wo ungefähr 100 Unternehmer, Unternehmerinnen, junge, alte, digitale, traditionelle Unternehmer sich mischen und eine gute Zeit haben werden, sich vernetzen, Ideen finden, Geschäftsmodelle austauschen, digitale Prozesse dran lernen. Das wird eine coole Zeit mit vernünftigen Workshops, sehr, sehr offen, sehr, sehr guter Austausch und natürlich abends Party, Pizza. Ist einfach eine coole Zeit. Wenn du immer mal wieder nur Impulse brauchst, damit dein Unternehmer-Mindset auf dem Level bleibt, was du gerne hättest, komm einfach in die 100-Plus-Community, wenn du nicht ohnehin schon da bist, und werd Mitglied und hol dir die Impulse und immer mal wieder coole Events mit dem 100-Plus oder in Kombination mit anderen coolen Unternehmerverbänden wie dem Citizen Circle, coole Events,
coole Locations, coole Themen und vor allen Dingen coole Leute. Oder kommen mit einer Usedom Anfang November, wenn wir zum Thema 100 plus, wenn du wie der ein oder andere, die ein oder andere von 100 auf 500 im Jahr skalieren wollen oder darüber hinaus, also einfach in ein deutliches anderes Level, dann nehmen wir in einer netten Villa am Strand unsere Geschäftsmodelle Disrupt Yourself einfach mal auseinander und setzen die wieder zusammen und die sind alle schon auf dem Level, dass die alle mit vernünftig sechsstellig Geld nach Hause gehen. Also von daher, alles gut. Wenn du die Sinnfrage stellst, wofür mache ich das eigentlich? Was hätte ich denn gerne für ein Leben? Dann kommen wir in die Wüste im Ende November mit nach Elguna. Und ich habe ja alle meine, sag mal, vier großen Kapitel, die Ein-Tage-Woche propellern, die grundsätzlichen großen vier Zeit- und Geldhebel sind, mittlerweile runtergebrochen in Workbooks, in Videokurse, wie auch immer. Da gibt's welche zu Lebenszielen, zur Strategie, zu Führungsskills und natürlich auch zu steuern. Immer als Workbook zum Beispiel für plus minus 30 Euro, als Videokurs für 300, als 10-Wochen-Challenge inklusive persönlichem Coaching von zwei Coaches, maximal 4 bis 6 Teilnehmer in der Umsetzung für 3000 oder die Live-Events, die wir jetzt neulich über die Alpen oder im Frühjahr in Mallorca zum Wandern oder, wo wir uns einfach in immer kleinen, sehr exklusiven Gruppen, die Preise sind normal, aber in sehr exklusiven Gruppen intensivst auseinandersetzen, weil ich glaube, das, was uns ganz oft fehlt, ist einfach der intensive Austausch mit anderen. Was uns weniger fehlt, ist der Zugang zu Wissen. Und was uns ganz oft fehlt, ist die einzelne individuelle Umsetzungsbegleitung, der Satz Ohren, den wir uns gegenseitig zur Verfügung stellen, um gehört und gesehen zu werden. So, jetzt geht's zurück in die Podcast-Folge. Ich wünsche dir viel Spaß bei der weiteren Folge und wir sehen und hören uns in den nächsten Tagen wieder.
Stellen wir uns doch mal vor, wie schlimm Lungenkrebs wäre, wenn es extreme Schmerzen verursachen würde oder jucken würde. Ja. Wahrscheinlich gar nicht so schlimm, denn man würde es mich dann frühzeitig erkennen. Ja. Ich bin jetzt kein Arzt, aber ich habe immer sagen lassen, dass ein Krebs, der braucht Jahre, um sich zu entwickeln. Und da sehen wir natürlich die Parallelen zu einer Unternehmenskrise. Die braucht in der Regel auch Jahre, um sich zu entwickeln. Man merkt es aber erst dann, wenn man quasi Blut hustet. Ja, also im Sinne
von, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber genau das ist es.
Hört sich jetzt böse an, ne? Schlechte Vibes, aber im Endeffekt ist es halt das, es ist dann halt dann, wenn die Geschäftsführung merkt, oh, unsere Liquidität wird knapp. Wir können unsere Rechnungen nicht mehr bezahlen. Wir müssen unser Limit bei der Bank für einen Kontokorrentkredit müssen wir erweitern. Oder wir müssen die Zulieferer fragen, ob sie längere Zahlungspause akzeptieren. Dann merken die das. Aber das ist dann halt schon eher so Endphase.
Ich glaube, man muss den Podcast nochmal umnennen. Risiken früh erkennt oder Bluthusten. Genau. Aber ich glaube, so Bilder im Kopf, die halten ja länger wie die Theorie. Und ich glaube, wenn wir diese emotionale Aufladung ein wenig in Gänsehautverdacht verwandeln, dann die Dringlichkeit mal klar machen, wofür haben wir dann am Ende ein Unternehmen für die eigene Verwirklichung, wenn wir das mal Punkt bringen. Und wenn wir die gerade deswegen gefährden, weil wir uns um einen Punkt nicht kümmern, ist es schwierig. Elmar.
Das wäre noch wichtig.
Ich habe dazu eine vielleicht passende Analogie. Frag einfach deine Frau, wenn du jetzt ein männlicher Geschäftsführer bist, wenn weiblich, dann frag deinen Mann, was der davon hält und ob der das für sinnvoll hält, diese Krisenfrüherkennung zu tun. Und spätestens diese Antwort sollte man dann wirklich, also weil die in der Regel nämlich ja, auf jeden Fall, ja, diese Antwort sollte man dann wirklich berücksichtigen. Ja, also nicht sich selber fragen, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht, sondern am besten die Betroffenen, die indirekt Betroffenen von meiner Familie, die befragen, auch meinen Steuerberater befragen, also Leute, die, ich sage jetzt mal, vielleicht auch jetzt nicht gleich draußen rum erzählen, wie es mir geht oder dass ich mir Gedanken darüber mache, die fragen. Und dann sollte man natürlich auch noch einen weiteren Aspekt berücksichtigen. Da ich ja so ein bisschen wir auch in diesen Vertrieb hier einsteigen, von diesem Krisendetektor-Online-Tool, habe ich natürlich auch mit Leasinggebern, teilweise auch mit Banken, also auch mit anderen Stakeholdern gesprochen, wie die das finden. Und die sagen zum Teil, Ja, also das ist natürlich toll. Wir selber wollen das vielleicht gar nicht so massiv jetzt vorschreiben als Bank, ja, weil wir dann Angst haben, dass dann der Kunde zu jemand anderes geht. Aber das ist natürlich Quatsch. Ja, die sagen, also wenn da ein Tool kommt, was Hand und Fuß hat von einem der Experten in Deutschland, der da wirklich auch Ahnung hat und auch jetzt seit Jahrzehnten auf dem Bereich sowohl in der Praxis beratend als auch forschend tätig ist, ja. Dann ist das etwas, was wir sehr positiv sehen und was wir dann auch in Konditionen und auch in Vertrauen ummünzen können. Das heißt also, wenn jetzt ein Unternehmen Krisenfrüherkennung, unser Tool, ich sag jetzt mal zweimal im Jahr, alle 6 Monate benutzt für jeweils 2 Stunden und dann anfängt mit Leasinggebern, mit Banken, mit Lieferanten zu reden, dann hat das auf jeden Fall eine massiv erhebliche positive Wirkung, wenn zum Beispiel dann noch der Steuerberater mit eingebunden wird. So ein bisschen als, ich sag jetzt mal, Aufsichtsperson. Ja. Und da wir ja in unserem Tool digitale Unterschriftenfelder mit eingebaut haben, kann man die Analyse dann auch wirklich, ich sag jetzt mal, in den Bereich reinschieben, wo das Ganze Hand und Fuß hat und nicht nur einen Bierdeckel mit einer Rentenformel dann darstellt. Ja. Also das Ding ist wirklich geeignet dafür, eine deutliche Verbesserung des Ist-Zustandes und auch der Konditionen zu erreichen.
Ja.
Gehen wir nochmal zurück auf die Beweislage, Christian, ja gerne.
Ja, wenn ich da ganz kurz einhaken darf. Ich meine, ich sag mal so, ich habe generell dieses Gefühl, dass da ein wichtiger Aspekt in der deutschen Unternehmenslandschaft eigentlich komplett vernachlässigt wird. Und das ist ja das Folgende. Ich meine, die meisten Unternehmen, egal welche Größe, die haben ja Fremdkapital. Die haben Schulden bei mir. Die haben darauf Zinsen. Ne? Und die Zinssituation, die über die aktuelle, müssen wir jetzt gar nicht drüber reden. Aber der Punkt ist ja der, wie viel Zinsen ich bei der Bank bezahle, das hängt von meinem Rating ab, das die Bank von mir hat.
Das hängt am Risiko.
Rating, habe ich früher diese Rating-Systeme auch gebaut und validiert und für Banken gearbeitet. Und bei diesen Rating-Systemen, da sind auch viele quantitative Faktoren drin, ne? Eigenkapitalanteil und so weiter. Aber es sind auch qualitative mit drin, zum Beispiel die Managementqualität. Dass eine Person von der Bank einschätzen muss, wie hoch ist die Managementqualität. Und wenn ich dann sagen kann, ich habe für mein Unternehmen eine Krisenfrüherkennung implementiert, da muss die Bank doch auch beruhigt sein. Und findet das gut, dass das Unternehmen sich darum gekümmert hat und dadurch auch sicherer wird. Und dann kann man auch darüber reden, dass man ein besseres Rating bekommt und damit auch günstigere Zinsen bezahlt. Und wenn man sich jetzt nochmal vorstellt, stellen wir uns mal ein kleines Unternehmen vor mit von mir aus Fremdkapital 2 Millionen Euro. Das macht einen enormen Unterschied, ob ich darauf, sage ich mal, 5% bezahle oder, ich denke, das ist eine Zahl aus, ne?
Oder 8.
1 Prozentpunkt weniger.
Naja,
direkt in der Gewinn- und Verlustrechnung sehe ich das und das macht mich dann glücklich.
Ich trainiere hier parallel seit 30 Jahren ja Firmenkunden, Banken, regionale Genossenschaftsbanken und Sparkassen darin, wie man gescheit mit Unternehmern umgeht. Und 2004 kam ja so das mit dem Basel II raus ungefähr. Ja. Und dann habe ich ja mal mich darin gemüßigt gesehen, eine Tabelle zu gucken, was sagt die Commerzbank, was sagt die Sparkasse, was sagt die Genowelt, wieso ist denn 3C da 20 oder andersrum. Ich habe die jetzt nicht mehr auswendig, aber die Tabelle ist ziemlich rund gegangen und die nutzen ziemlich viele. Und das war immer ein Grund zu sagen, wo stehst du denn jetzt grün, gelb, rot in deiner Kreditbewertung? Natürlich macht das massivst Zins. Aufschlag rauf oder runter aus. Risikoadjustierte Bepreisung heißt es ja in
vielen Banken.
Genau. Und da ist ja dasselbe, und das wäre eine gute Argumentation, wenn jemand da ist, der vorausschauend denkt und der die Dinge im Griff hat, oder auch, was ein Riesenpunkt war, wo versichere ich denn ein Gut? Zum Beispiel, meine Empfehlung ist immer, versichere unbedingt da, wo du finanziert hast, weil ganz zur Not sind die Einzigen, die gleiche Interessenslage haben, das Geld wieder zurückzuholen. Und bei der Versicherung ist mehr zu holen, als bei mir, wenn ich gerade platt gegangen bin. Ja. Und dann arbeiten wir mit Risikoaufschlägen, zu sagen, wenn du bei uns versichert, ist das normale Zins. Und wenn du woanders versichern willst, kannst du tun, dann haben wir aber keinen Zugriff und dann haben wir auch keinen Einblick. Und wenn du kündigst, sehen wir das gar nicht. Deswegen kriegst du dann einen Aufschlag. Und eine ähnliche Denkweise könnte ja hier sein, weil bis man das beim BVR oder beim Sparkassenverband durch die Gremien hat, sind wir ja 100 Jahre älter. Aber praktischerweise kann ja jeder Berater für sich entscheiden, was er tut. Und um es nochmal vielleicht auch in der Argumentation andersrum auszurechnen, wenn wir eine Million ausbuchen als Bank. Und aktuell ist die generelle Verdienstlage bei Banken irgendwo zwischen 0,5 und 1% der Bilanzvolumina. Hm. Wir tun mal so, als wäre es eine gute Bank mit 1%, müssten die 100 Millionen neues Geschäft machen, um nur diesen Verlust auszugleichen. Das macht definitiv von 0 bis 100 mal minus 100 Spaß. Ja. Und deswegen ist es ein gutes Argument, hinzugehen und zu sagen, komm, ich beschäftige mich mit Risiken, dafür bin ich für euch sicherer. Deswegen hätte ich natürlich gerne den Top-Zins. Das ist, was geht, weil weniger Risiko heißt auch weniger Zins. Elmar.
Also ich habe das, ich finde es eine extrem gute Analogie, weil ich aus Erfahrung seit Jahren auch Unternehmen im Bereich Recruiting etc. berate, und dort gibt es mittlerweile ganz tolle Sachen, wo man die Mitarbeiter auch krankenversichern kann, auch ohne Gesundheitsfragen.
Ja, also
und genau, so, genau. Mhm. Und das ist ja ein spannendes Thema. Aber die Analogie besteht deswegen, weil wenn ich jetzt privat versuche, einen Gesundheitsschutz bei einer Versicherung zu kaufen, ob das jetzt eine Zusatzversicherung ist oder eine Berufsunfähigkeit oder eine Vollkrankenversicherung, ist ja egal, werde ich konkret dafür belohnt, wenn ich eine Vorsorge betreibe, ja, die ich regelmäßig durchführe. Die wird bezahlt, weil der Versicherer einfach weiß, wenn eben gewisse Dinge vorher erkannt werden, dann habe ich dadurch als Versicherungsgesellschaft einen Kostenvorteil, und diesen gebe ich dann im Rahmen von einem Prämiennachlass etc. weiter an den Kunden. Und dieses System, das hat ja seit Jahren eine Funktion, so dass man sowohl als Versicherer bessere Zahlen schreibt, aber natürlich auch die eigene Kundschaft gesünder bleibt. Ja, und möglicherweise Dinge eben früher erkennt. Ich habe selber vor 2 Jahren eine Vorsorgeuntersuchung gemacht, und ich muss sagen, also mein Versicherer hat mir das bezahlt. Ich habe da schon Bammel davor gehabt, ja, ganz klar. Ja, aber danach war ich beruhigt, und die haben mir dann auch nochmal 10% von der nächsten Prämiensteigerung nachgelassen. Also im Endeffekt habe ich sogar noch weniger bezahlt als vorher. Und da habe ich dann auch verstanden, okay, also das, was auf der einen Seite bei meiner Gesundheit funktioniert, muss auch auf der anderen Seite bei meinem Unternehmen funktionieren.
Ja, das ist ja unser Lebenswerk. Also das ist ja völlig logisch. Christian, du hattest noch irgendwie gezuckt, du magst mal was ergänzen.
Ja, nee, im Endeffekt, generell wollte ich dem noch hinzufügen, es ist ja so, dass in aller Munde ist dieses Wort Resilienz, ne, ja, oder Nachhaltigkeit. Und gerade wenn man sich mal auf Resilienz und auf ökonomische Nachhaltigkeit drauf konzentriert, dann ist Krisenfrüherkennung genau das, was ich dafür brauche. Denn viele Unternehmen werden in den nächsten Jahren sterben, einfach nur deshalb, weil sie diese Krise halt nicht frühzeitig erkannt haben. Und für Banken, die natürlich typischerweise das größte Ticket
ein Risiko mittragen, genau, 80% Fremdkapitalfinanzierung.
Genau, richtig, ja. Bei denen ist es natürlich so, also ich wundere mich darüber, dass Banken das, ich kenne die Antwort, dass Banken das nicht verpflichtend verlangen, dass man denen nachweist, dass man eine Krisenfrüherkennungssystematik implementiert hat.
Das ist schon so krass. Ich habe gerade überlegt, ich sollte den Podcast auch nicht nur für Unternehmer ausspielen, sondern ich habe ja noch einen Parallel-Podcast, der heißt auch Wegebedarf nur für Banken, der heißt Bankneudenken. Wird auch immerhin 400-500 Mal gehört für so eine relativ kleine Nische mit in Summe 800 Geno und 400 Sparkassen, also 1200 potenzielle Entscheidungsebenen, finde ich 400 Hörer schon ganz schön viel. Aber das wäre, glaube ich, noch ein Punkt zum Sensibilisieren, weil das ja tatsächlich, Krisenresilienz ist ein extremes Risiko. Ich versuche denen ja immer beizubringen, dass auch das Thema Ein-Tage-Woche ein wichtiger Punkt wäre, weil eine Krise ist, ich habe keinen Nachfolger, weil wir niemanden aufgebaut haben, weil das zu unattraktiv ist. Elmar, du wolltest noch was ergänzen, gerne.
Ja, eine Sache noch, und zwar, um das ganze Thema wirklich auch attraktiv zu machen, dass es man es sozusagen auch in seinem eigenen Netzwerk verbreitet, haben wir uns bei diesem Online-Tool für einen sogenannten Reseller entschieden, der ein Affiliate-Netzwerk oder okay. eine Affiliate-Funktion anbietet. Das ist Digistore, das ist der größte in Deutschland, Digistore 24. Und das Schöne ist bei Digistore, dass man, wenn man selber, also für sich selber kann man es natürlich nicht nutzen, aber für andere, wenn man Netzwerk hat, wir haben typischerweise, wie jedes Produkt, haben wir, ich sag jetzt mal, zwischen 5% und 8% sogenannte Vertriebskosten da drin. Und wenn wir jemanden finden, der eben dieses Tool in seinem Netzwerk vermarkten möchte, dann kann er das ganz einfach tun, indem er sich bei Digistore als Affiliate registriert. Und das gibt es sogar in zwei Ebenen. Das heißt, wir haben ja zum Teil auch Leute, die eigene Netzwerke haben und die das vielleicht selber nur bedingt machen wollen. Dann gibt es auch noch den sogenannten Super Affiliate. Das heißt also, hier kann man wirklich davon profitieren, diese neue Denkweise bei den Unternehmen in Deutschland zu etablieren, dass eben eine Risikovorsorge zur Unternehmenskultur dazugehört. Ja, und ich bin mir 100%ig sicher, dass die nächsten Monate und Jahre leider nicht so wirklich gut für viele Unternehmen werden. Das heißt also, das Thema Staruk, Insolvenzvermeidung, auch das Thema Insolvenzverschleppung wird leider einen immer größeren Part in der Wirtschaft einnehmen. Und deswegen tut man wirklich was Gutes, wenn man hier die Unternehmen am Leben erhält und die Arbeitsplätze erhält, weil letztendlich wir alle an diesem ganzen Sozialsystem ja dranhängen durch die Umlage. Ich bin da auch schon so ein bisschen, ich sag mal, Kämpfer für meine Existenz, aber auch für die Existenz dieses Landes. Ja, das ist also ein Thema, was wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollten.
Absolut, genau. Christian.
Ja, um da nochmal einzuhaken, sehe ich mich ganz genauso. Ne? Ich meine, man muss sich auch mal die Frage stellen, was wird denn in den nächsten Jahren, das war das, was du gerade gesagt hast, Elmar, was wird denn in den nächsten Jahren auf uns drauf zukommen? Hier mal eine kurze Antwort, das wissen wir nicht. Aber was wir wissen, ist, dass die Welt, ja, dass sie sich immer schneller dreht und dass Krisen, Wirtschaftskrisen auch keine seltene Ausnahme mehr sind. Das ist eher die neue Normalität geworden. Und was wir vor allen Dingen sehen, ist auch typischerweise, ich würde fast sagen, alle Unternehmenskrisen werden hervorgerufen durch irgendwelche Veränderungen. Und diese Anzahl der Veränderungen, die steigt exponentiell an. Wenn man sich allein nur mal anschaut, was gerade für neue Technologien in Startlöchern sind oder was für geopolitische Probleme sehen. Ja, die letzten Tage waren sehr stark geprägt von den Zöllen, die Aktienmärkte, ist ja alles miteinander verbunden. Es kommen einfach neuartige Probleme auf uns drauf zu, damit meine ich die Unternehmerlandschaft. Und das ist absolut zwingend notwendig, dass man sich damit jetzt beschäftigt. Es gibt ja auch viele Personen, die haben so innerlich so dieses Gefühl, ach, ist doch bisher auch alles gut gelaufen und das haben wir schon immer so gemacht. Ja. Diese Leute, die möchte ich ganz gerne an die Hand nehmen und denen sagen, jetzt musst du umdenken. Ja, diese neue Zeit, ja, auch jetzt mit diesen ganzen neuen Technologien, das nennt man ja so ganz gern kreative Zerstörung, wenn etwas Neues geschaffen wird. Es gibt einfach neue Technologien, die sind da draußen, die werden alte Geschäftsmodelle zerstören, wenn man sich jetzt nicht daran anpasst. Noch ganz kurz, mein Lieblingsbeispiel dafür, das sind immer Videotheken. 1995 hätte mir da jemand gesagt, Videotheken wird es bald nicht mehr geben, hätte ich nie dran geglaubt. Dann kommt eine neue Technologie und die zerstört das Geschäftsmodell komplett. Und da könnte man jetzt tonnenweise, könnte ich neue nennen, weit von Digitalkameras und so weiter. Aber diese Technologien, die kommen jetzt gerade jede Menge, wir reden hier vor einem sogenannten, akademisch würde man sagen, exponentiellen Wachstum. Und ich gehe davon aus, das ist meine persönliche Einschätzung, dass das auch ein Grund ist, warum die EU eigentlich diese Richtlinie rausgebracht hat, dass die Mitgliedstaaten, dass sie sich darum kümmern müssen, dass deren Unternehmen eine Krisenfrüherkennung haben müssen.
Ja, gerade auch mit dieser zur Not schuldbefreienderen Wirkung, dass man ein Unternehmen nach der Restrukturierung wieder überlebensfähig hat. Von leeren Industriegebieten, leeren Landschaften und was man noch so alles haben, da hat ja niemand was davon. Also das Eigeninteresse muss ja so gigantisch hoch sein. Wir müssen ja tatsächlich wettbewerbsfähig sein und laufen einen Haufen Sieche und Kranke, die sich durchschleppen, die boosten ja keinerlei Wirtschaft. Also von daher mal ein Schuldenschnitt ist ja sicher besser wie gleich zumachen. Christian.
Ja, genau. Das hat die EU sogar in der Begründung sogar reingeschrieben, dass wenn nämlich ein Unternehmen stirbt, nicht mehr leistungsfähig ist und stirbt, dass es den europäischen Binnenmarkt schwächt. Natürlich, das hat natürlich Auswirkungen auf Zulieferer und Abnehmer. Und was du gerade auch schon gesagt hast, da möchte ich noch ein Wort mit hinzufügen, das sind die sogenannten Zombie-Unternehmen. Das sind solche Unternehmen, da reicht der operative Profit, der reicht nicht aus, um die Zinsaufwendungen zu bezahlen. Und das ist ja kein seltenes Phänomen. Die halten sich dann irgendwie über Wasser, ne, durch irgendwelche Sondereffekte oder dass sie Fremdkapital noch ausweiten. Und gerade da ist dieses Staruk-Verfahren, ne, das ist dann natürlich, ich sag jetzt mal vorsichtig, auch irgendwie ein Segen, ne, damit man selber wieder sich aus dem Sumpf rauszieht und wieder wettbewerbsfähig ist und weiter überleben kann.
Ich glaube, bevor wir zum Schluss kommen, mag Elmar noch zwei Takte ergänzen und dann
genau.
Sollte man gleich schon mal mit Blick auf die Uhr auch wieder tatsächlich die Leute in ihren Tagesalltag zurücküberlassen.
Ach übrigens, wenn du wissen magst, mit welchen Softwaremöglichkeiten du die Anforderungen leicht und schnell erfüllen kannst, bleib noch nach dem Outro dran. Hier vergleichen wir die für große Firmen gedachte Monte-Carlo-Simulation und den für Mittelständler gedachten Krisendetektor. Wegebedarf.
Also wir haben extra für dieses Tool letztes Jahr angefangen, eine neue Plattform aufzubauen, die heißt riskwelt.de, also wie man spricht, riskwelt.de. Und auf der sind diverse schlaue Lösungen, also nicht nur die vom Professor Dr. Christian Giesen zu finden. Und wir sehen uns da so ein bisschen als, sage ich mal, Nischenanbieter für schlaue Konzepte. Ja, ob das jetzt das Thema Risikoanalyse ist oder dann auch das Thema ist, wie kommt man an Versorgung, Mitarbeiterversorgung günstiger vielleicht ran, etc. Also das ist eine Plattform, dort kann man direkt draufklicken auf die Kachelung, wird dann weitergeleitet. Der Shop ist immer da, das Ding ist 24/7 buchbar, fängt ab 600 Euro an. Und wenn man das einmal durchgemacht hat, bin ich mir ziemlich sicher, dass man dann auch sagt, hey, der hat ja gar nicht gebohrt, das war ja gar nicht so schlimm. Und dieses PDF, was dann downgeloadet wird, das kann man sich dann in den eigenen Giftschrank reinlegen oder aktiv halt bei Lieferanten, Banken, bei Leasinggebern einsetzen, um okay. zu sagen, hier, schau mal, ich bin hier einer von den Guten.
Ja. Die in Köln würden sagen, der Christian hat das schon mal so eben angedeutet, it is noch immer Joti Jangen. Was jetzt gerade im Moment evidenzmäßig nicht unter die richtige Beweislage steht, also es ist noch nicht gut gegangen, weil wir gerade einen tatsächlichen Anstieg, an dem ist jetzt der Herr Habeck auch nicht schuld. Nee, also das ist ja immer, wenn man da Buhleute sucht, das ist ja immer völlig albern. Aber das Thema, es ist noch immer gut gegangen, auf die Welle, die jetzt uns permanent nach oben spült, können wir nicht wirklich vertrauen. Und wenn ich mal versuche zusammenzufassen, wir reden ja in diesem Podcast über Lebensqualität für Unternehmer. Um unternehmerische Freiheit, die so lange gut geht, wie es gut geht. Ja. Und wenn wir dann sagen, das wäre, glaube ich, Tipp Nummer eins, guck da extrem früh hin. In der Stakeholder-Krise, in der Strategiekrise und so weiter und so weiter. Warte nicht, bis es zu spät ist, weil ansonsten wärst du Tipp zwei ja bei den 98%, die diese Tools nicht nutzen und in der Regel Insolvenz auch dann Privatplatz sind. Und dafür hättest du dann ewig lange, viele Jahrzehnte, ganz zur Not, hunderte Stunden, tausende, abertausend von Stunden umsonst gearbeitet, weil danach privates Vermögen, Altersversorgung und so weiter weg sind. Und um das Bild eben aufzunehmen, warum wird die Frau oder der Mann sagen, mach das, weil niemand will mit seinen Kindern dann aus dem vermeintlich bezahlten Haus, was dann weg ist, in eine 60 Quadratmeter Wohnung mit drei Kindern und irgendwie Statusverlust 100%. Und das mag ja auch keiner. Und das ist dann Tipp 3, wenn ich den Elmar jetzt richtig verstanden habe, eigentlich für wirklich schmales Geld. Also wenn ich gucke, was manche Versicherungen kosten und den, was Christian eben gesagt hat, mit den durchaus im Zinsvolumen habe ich weniger Risiko, kann ich anders verhandeln, habe ich eine klare Früherkennung, kann ich anders verhandeln. Also ich glaube, mit den drei Tipps mag ich euch in den Tagesalltag zurückschicken. Und die gute Botschaft ist, es sind im Moment nur 2% der Unternehmen, die diesen Sonderwerkzeugkasten nutzen. Und wenn du zu den, dann vielleicht steigert mal 2,5 oder 3 oder 4 oder 5% der schlauen Unternehmer werden willst, die das einfach früh genug für sich erkannt haben. Jo, die Links sind in den Shownotes, sowohl von dem Buch von Christian als auch von der Riskwelt-Plattform, die Elmar zur Verfügung stellt. Und ich glaube, das lohnt sich massivst, wenn wir schon über Zeit und Lebensqualität und Zeit und Geld haben reden, das nicht auf einen, wie heißt es, auf einen Schlag zu verlieren, weil wir an einer Stelle im Leben nicht aufgepasst haben. Und es geht ja, also zweimal im Jahr, eine Stunde, zwei, für, ich sag mal, bezahlbares Geld ist das ja jetzt kein Rieseninvest. Also meldet euch gerne. Die Ansprechdaten von Christian Giesen und Elmar Spitz sind natürlich auch dabei. Die LinkedIn-Profile und die Webseiten verlinkt. Und von daher haltet euch nicht zurück mit euren Fragen und denkt drüber nach, was ihr tut, damit ihr weiter ein cooles, unternehmerisch freies Leben führen könnt. Herzlichen Dank, Christian, und herzlichen Dank, Elmar.
Vielen Dank.
Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
In dieser Sequenz geht es darum, dass wir als Unternehmer ja immer mit unserem privaten Vermögen für Dinge haften, wenn wirklich was schiefgegangen ist. Und im Worst Case ist es die Insolvenz, die wir nicht früh genug erkannt haben, sondern volle Kanne gegen die Wand laufen. Und weil es da ein paar Risikofrüherkennungstools gibt, haben wir heute eingeladen den Professor Christian Giesen und den Systemexperten für Risikosoftware, den Elmar Spitz. Und die beiden bitte ich jetzt gleich mal darum zu vergleichen. Was ist denn zwischen der Monte-Carlo-Simulation und dem Krisendetektor? Was ist denn der fundamentale Unterschied für uns relativ kleineren Unternehmen, die mit möglichst wenig Aufwand möglichst große Wirkung haben wollen? Also herzlich willkommen, Christian, und herzlich willkommen, Elmar. Hallo. Direkt startend mit der Frage mal ganz kurz zusammengefasst. Frage an den Professor, warum ist Krisenfrüherkennung so elementar wichtig für uns Unternehmer?
Ja, um es kurz zusammenzufassen, ist es so, diese Krisenfrüherkennung ist deshalb wichtig, damit man das eigene Unternehmen vor dem Sterben schützt, wenn ich es mal abkürzen darf. Damit verhindern, dass das Unternehmen in die Insolvenz rutscht, damit man die Krise sehr frühzeitig erkennt, damit einfachen Maßnahmen, sage ich mal, dagegen steuern kann und nicht erst abwartet, bis man in einer fortgeschrittenen Krise ist, in der dann nur noch harte Maßnahmen wie Kündigungen oder Sale-and-Lease-Back-Verfahren helfen. Oder Gang zum Amtsgericht, um Insolvenz anzumelden.
Haben wir ja auch in kurz gefasst. Und den Erklär-Podcast gerne in Länge können wir auch vernetzen hier. Gibt es ja mehrere Verfahren, Toolboxes könnte man sagen, die uns Unternehmern vor der Regelinsolvenz schützen, die ja in aller Regel auch im Zivilkonkurs endet. Alles ist platt und 100 Jahre umsonst gearbeitet. Und da gibt es Begriffe wie Staruk, ESUG, Inwonsem in Eigenverantwortung und. Aber die alle die Voraussetzung haben, dass wir eine strukturierte Risikovorerkennung haben. Und da gibt es zwei handelsübliche Systeme im Moment. Die eine wäre die Monte-Carlo-Simulation und das andere wäre der Krisenfrüherkenner. Nee, so hieß es.
Krisendetektor.
Krisendetektor, genau, der Begriff fehlte mir gerade. Danke, Elmar. Damit hättest du auch gleich das Wort, um zu sagen, was, wenn wir die beiden mal nebeneinander stellen, so ein paar Big Points, ein paar Bullet Points, was unterscheidet denn das eine von dem anderen System?
Ja, also die Monte-Carlo-Analyse ist eine deutlich, ich sag mal, es kommt aus der Aktiengesellschaft-Welt. Ja, weil die Aktiengesellschaften müssen eigentlich Krisenfrüherkennung schon immer machen und dementsprechend ist die Analyse, die dort kommt oder die entsteht, ist sehr umfangreich. Also das sind immer 4- bis 5-stellige Kosten, man braucht Top-Experten, man muss das buchen, planen, das ist eine mehrtägige bis mehrwöchige Prozess das Ganze ist eigentlich nicht wirklich für die KMU-Welt geeignet. Und deswegen haben wir jetzt vor 2 Jahren angefangen, eine Software zu entwickeln, nämlich den Krisendetektor, der das Ganze wirklich komprimiert mit Videos, mit einem kleinen Projektmanagement, mit digitalen Unterschriften, so dass man das auch in einem Videocall mit dem Steuerberater machen kann und dass das Ganze wirklich innerhalb von 2 Stunden, maximal 3 Stunden im Erstdurchlauf durchführbar ist. Wir haben Erklärvideos vom Christian Giesen dabei. Wir haben viele Erklärungen. Wir haben später noch eine Ampelauswertung. Also alles, was man eigentlich braucht, um eine Früherkennung im KMU-Bereich durchzuführen. Und dazu noch mit einem Price-Tag dran, der ein Zehntel dessen ist, was normalerweise dann bei einer Monte-Carlo-Analyse verlangt wird. Also wir reden hier zwischen 600 und 1100 Euro, was man also um das eigene Unternehmen zu schützen und um die eigene Existenz dann auch im Nachgang zu schützen. Weil leider ist es sehr häufig, dass eben Insolvenzen nicht erkannt werden, dann wird sie verschleppt und dann ist regelmäßig ist dann die Staatsanwaltschaft mit dabei. Und das möchte man nicht erleben. Genau, ich habe das gerade im bekannten Kundenkreis, da ist dann das bereits abgezahlte 400 Euro 1000 Haus hier im Speckgürtel Mannheim weg. Die Betriebshalle ist weg. Das ist heftig, wenn man das live mitbekommt. Und deswegen ist dieses Tool wirklich einfach, schmal, funktionabel gestaltet worden. DSGVO-konform, es werden keine Daten gespeichert. Ja, also man kann alles wirklich out of the box sofort auf der Plattform benutzen und buchen.
Das hört sich gut an. Christian, aus professoraler Sicht, wie siehst du das?
Ja, genau. Also es gibt ja sehr viele, es gibt mehrere verschiedene Verfahren, wie man eine Krise oder den Grad der Bestandsgefährdung, wie man den messen kann. Ja. Wir könnten ja jetzt Kennzahlenanalyse nennen, strategische Frühaufklärung, Stresstests und so weiter. Und eine Methode ist auch diese Monte-Carlo-Simulation. Und diese Monte-Carlo-Simulation, die kann man in verschiedenen Ausführlichkeiten, kann man die durchführen. Und wir sind da gerade in einer spannenden Zeit drin mit der Monte-Carlo-Simulation, denn es ist halt so, diese Monte-Carlo-Simulation, die ist tatsächlich bei vielen Unternehmen, ist die absolut verpflichtend, also gar keine Frage. Ja. Bei großen Aktiengesellschaften hat Emma jetzt gerade auch schon gesagt, da ist es meine persönliche Einschätzung, aber auch die von anderen, dass es da verpflichtend ist. Ja. Ob es bei kleineren Unternehmen wirklich verpflichtend ist, da kann man sich drüber unterhalten. Das ist gerade aktuell, würde ich mal sagen, in der Klärung, da werden gerade unterhält sich Akademia darüber, insbesondere das IDW, die da gerade einen neuen Standard rausbringen, die gerade
passieren. Also zusammenfassend könnte man sagen, jetzt für das kurze Video, also jetzt in Kürze wäre, Monte Carlo ist für die großen Krisendetektor für die kleinen und mittelständischen. Monte Carlo heißt irgendwie vier- und fünfstellig. Krisendetektor 3- bis 4-stellig. Monte Carlo in mehr Tage Aufwand, alles offenlegen, viele Leute vor Ort. Krisendetektor online, 2 Stunden, alle halbe Jahr, alle Jahr, regelmäßig. Und in Summe kann man sagen, mit beiden Tools sind wir in der Früherkennung, wir sind auch in der gesetzlichen Verpflichtung bei Staruk, ESUG und Co., dass wir früh genug ein Risikofrüherkennungsmodul installiert haben, nachvollziehbar, dokumentiert, DSGVO-konform und damit auch in der Beweislage bei Banken, Gesellschaftern, anderen Interessenslagen, Lieferanten, Kunden, haben wir immer dokumentierbar, dass wir im Voraus schon geguckt haben.
Genau, es empfiehlt sich hierbei natürlich auch immer den eigenen Steuerberater noch mit in den Online-Call reinzunehmen, weil ansonsten kann ich mir ja alle möglichen Zahlen ausdenken und immer wenn es rot wird, gehe ich auf grün. Wenn man aber den eigenen Steuerberater mit einer digitalen Unterschrift dann eben mit dabei hat, der braucht das im Übrigen auch. Stauk schreibt das vor für die Steuerberater, für die Kammerberufe. Ja, dann habe ich tatsächlich auch einen validen Nachweis der Krise. Risikofrüherkennung für mein Unternehmen durchgeführt.
Dann würde ich sagen, haben wir in den 3 bis 7 Minuten, die wir es gebraucht haben, ist ziemlich on the point. Jetzt habt ihr den Unterschied und könnt es einigermaßen einschätzen. Und wenn ihr die ausführliche Variante haben wollt, wo Professor Giesen und Elmar Spitz und ich zusammen mal das ganze Thema Insolvenz, Krisenvermeidung, Vermögensschutz beleuchten in etwa 1 Stunde Podcast, dann ist der natürlich hier unten in den Shownotes verlinkt.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer, auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.